Wir hören zur Predigt die Epistel des heutigen Sonntags im 2. Petrusbrief im 3. Kapitel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins sei euch aber nicht verborgen, meine Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werde. Liebe Gemeinde, es ist ein altbekanntes Vorurteil, dass sich doch überhaupt nichts geändert habe auf dieser Welt, seitdem Jesus Christus von den Toten auferstanden sei. Und mit der Auferstehung überhaupt, da machen einige gern ihren Spott, und das habt ihr sicherlich auch schon gehört, dass Menschen dann sagen, ja, wo sollen sie denn sein? Ist denn der Himmel nicht überfüllt? So viele Milliarden Tote, wo sollen sich die alle aufhalten? Ja, mit der Auferstehung der Toten tun sich viele schwer. Und ich erinnere mich noch an meinen Mathelehrer in der Oberstufe, der gerne ein Pläuschen mit mir führte, weil er wusste, ich wollte Theologie studieren. Und mir dann auch einmal sagte, ja, mit dem Glaubensbekenntnis, das kann ich ja alles mitsprechen, aber den Satz Auferstehung der Toten, nein, das kann ich nicht mitsprechen. Ja, was heißt es, liebe Gemeinde, dass Jesus Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten? Was wird dann geschehen? So oder ähnlich fragen es immer wieder Menschen, kritisch, mehr oder weniger suchend, fragend, manche eben auch spöttisch. Und so oder ähnlich ging es auch schon dem Apostel Petrus, der uns heute von solchem Unverständnis und Spott seiner Zeitgenossen schreibt. Wir Menschen, wir neigen ja zu einer gewissen Art von Ungeduld. Wir wollen gerne immer gleich alles, sofort. Wir wollen auch gerne und wollten gerne die Verheißungen Gottes am besten gleich erfüllt haben. Das, was Gott sagt, sollte doch am besten auch sofort geschehen, dass wir es möglichst auch dann anderen zeigen und beweisen können. Und so hat es natürlich auch immer wieder dazu geführt, dass solches Suchen nach Beweisen und nach handfesten Argumenten, dass Christenmenschen im Laufe der 2000-jährigen Geschichte des Christentums immer wieder auch das Ende der Welt vorausgesagt haben. Die ersten Christen, sie lebten ja zum größten Teil in der sogenannten Naherwartung, wird es genannt. Das heißt, im Glauben daran, dass noch zu ihren Lebzeiten der Herr Jesus Christus wiederkommen würde. Und im Laufe der weiteren Kirchengeschichte tauchen immer wieder solche Bewegungen auf, die das Ende der Welt prophezeien. Und gerade im 19. Jahrhundert etablieren sich solche Bewegungen zu eigenständigen kirchlichen Gemeinschaften und Sekten. Ich nenne darunter zum Beispiel die Adventisten und die Zeugen Jehovas. Aber selbst, liebe Gemeinde, selbst unter Lutheranern gab es immer wieder auch solche Gedanken, Überlegungen und Spekulationen, was das Ende der Welt angeht und auch einen möglichen Zeitpunkt. Und ich erinnere mich gerne an die Geschichte, die mir immer wieder in meiner ersten Gemeinde in Hessen in Widdershausen erzählt wurde, von einer frommen alten Dame der Widdershäuser Gemeinde, die der Ansicht war und es auch überall kundtat, in den 50er, 60er Jahren muss das gewesen sein, dass wenn die Frauen Männerkleidung trügen, also Hosen anzögen, dann stünde das Weltende bevor. Wir mögen das, liebe Gemeinde, belächeln. Und doch steht dahinter die Frage, was ist denn grundsätzlich von solchen Vermutungen, Prognosen und angeblichen Anzeichen vom Ende zu halten? Schließlich haben wir ja unseren Gottesdienst begonnen mit diesem Lied. Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen. Welche Zeit denn, liebe Gemeinde, was ist gewiss und wann wird er denn kommen? Petrus schreibt, dass es gewiss ist, dass diese ganze Welt durch das allmächtige Wort Gottes geschaffen ist und dass dadurch diese Welt durch Gottes Wort Bestand hat. Und so wie Gott in der Sintflut die Welt in ihrer Sünde vernichtet hat, so wird er, auch das sagt uns die Heilige Schrift deutlich, am Ende der Zeiten alle Gottlosigkeit vernichten. Gott, so will Petrus deutlich machen, Gott lässt sich nicht spotten. Für unsere Zeit sicherlich eine deutliche Warnung, denn das heißt, keiner, niemand entgeht dem Gericht Gottes. Welch falsche Sicherheit, die viele Menschen haben, wenn sie meinen, Gott sei tot, weil sie ihn für tot erklären. Welche falsche Sicherheit, wenn grob gegen die Gebote Gottes verstoßen wird und Menschen sich eigene Regeln schaffen, in dekadenter, lebensfeindlicher und ideologischer Art und Weise. Und wenn dann solche Ideologien auch noch in die Kirche eindringen, liebe Gemeinde, dann gilt es, dass wir alle uns, nicht nur die Theologen, sondern wir alle, uns an das erinnern lassen, was uns die Heilige Schrift selbst deutlich bezeugt. Dass Gott seine Verheißung verzögert, scheint manchen, nicht nur unserer Zeitgenossen, sondern ja auch schon den Zeitgenossen des Apostels Petrus, ein Argument gegen die Verheißungen Gottes zu sein. Doch Petrus macht uns deutlich, dass es um etwas ganz anderes geht. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, schreibt er, so wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Das, liebe Gemeinde, ist das Entscheidende. Es ist Gnadenzeit. So wie es auch der Wochenspruch für diese Woche nach dem drittletzten Sonntag des Kirchenjahres ausdrückt. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Zeit das Reich Gottes eben nicht hier oder dort, sondern wie Jesus sagt, mitten unter uns zu entdecken. Wir müssen nicht irgendwo hinstarren und hinschielen, sondern das Reich Gottes ist mitten unter uns. Dazu bedarf es aber der Einkehr des Stillewerdens, um umzukehren. Und gerade in unserer Zeit, in der so viel auf uns eindringt, denken wir nur, wie wir heute überall erreichbar sind, mit unseren Handys und Smartphones und alles an Botschaften ständig auf uns eindringt. Da ist es wichtig, liebe Gemeinde, das auch alles mal zur Seite zu legen. Man muss nicht überall erreichbar sein. Es muss auch die Zeiten der Stille, der Ruhe geben, des Hörens, auch des Bedenkens, dass nicht alles nach unserem menschlich nachvollziehbaren Kategorien zu sehen ist oder ablaufen muss. Was ist für Gott schon die Zeit? Was sind 1000 oder 2000 Jahre? Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich komme bald? Petrus will uns dafür die Augen öffnen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Was ist da, liebe Gemeinde, unser Leben, ob es 60, 80, 90 oder gar 100 Jahre dauert, so wie wir es im Buch Hiob heute gehört haben, wie ein Hauch, das kommt und vergeht. Es gibt deshalb nur einen einzigen sinnvollen Rat an alle, die sich das zu Herzen nehmen, nämlich immer bereit zu sein, heute bereit zu sein, wie die Pfadfinder sagen, alle Zeit bereit, das Kommen des Herrn zu erwarten. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Vor den selbsternannten Propheten sollen wir uns hüten. Jesus sagt im heutigen Evangelium, sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Vielmehr gilt es nüchtern und zuversichtlich zu bleiben. Denn das wissen wir, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir wissen ja, dass wir nichts zu befürchten haben, wenn wir Christus vertrauen. Wir wissen, dass Jesus Christus unser Fürsprecher ist. Und wenn auch unser Leben uns vor Gott verurteilen würde, so steht Christus doch für uns da und spricht uns um seinetwillen frei. Wir wissen, dass Gott am Ende aller Tage einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und liebe Gemeinde, natürlich ist das ein Bild. Da wird nicht ein neuer, runder Planet geformt, sondern es ist ein Bild dafür, dass etwas ganz Neues anfängt. Das definiert es dadurch, dass in dieser neuen Welt, dass in der Ewigkeit Gerechtigkeit wohnt. Eine Gerechtigkeit, nach der wir uns in diesem Leben immer wieder sehnen, aber immer auch tiefst enttäuscht werden, weil es sie nicht gibt. Nicht vor Gericht, weil da Urteile gesprochen werden und keine Gerechtigkeit. Und weil es sie nicht gibt unter uns Menschen, weil wir nie ganz gerecht zueinander sein können. Ja, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und keiner von uns, liebe Gemeinde, wird dem anderen etwas voraus haben. Nicht die Christen der Urchristenheit vor 2000 Jahren oder die, die kommen werden, wie lange auch immer noch sich diese Welt dreht. Denn es ist der jüngste Tag, wenn wir auf dieser Welt unsere Augen schließen. So wie es Jesus dem Schächer am Kreuz verheißt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. So wie der jüngste Tag am Ende aller Zeiten hereinbrechen wird und die Himmel zergehen mit großen Krachen, Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. So oder so, liebe Gemeinde, ohne spekulieren zu müssen. So oder so wird sich erweisen, was Auferstehung und ewiges Leben ist. Christus wird sitzen zur Rechten des Vaters, das letzte Wort über unser Leben und das Leben aller Menschen haben. Vielleicht würde sich dann manch einer wünschen, dass es die Auferstehung der Toten nicht gäbe. Um uns davor zu bewahren, schreibt Petrus, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass er vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Um uns diese Warnung, liebe Gemeinde, die uns nicht Angst machen soll, sondern wachrütteln stets bereit zu sein, um diese Warnung noch ein wenig zu verstärken, möchte ich gerne eine kurze Episode verlesen, die uns das noch einmal sehr einprägsam deutlich macht. Da heißt es, der Herzinfarkt kam aus heiterem Himmel. Noch waren die Nachrufe nicht verfasst, als Herr S. sich anschickte, vor den himmlischen Richter zu treten. In der Hand hielt er einen wenig benutzten Taufschein als Pass für den Himmel. Der Engel an der großen Grenze hielt ihn an. Er prüfte den Taufschein und sagte dann achselzuckend, der ist längst verjährt. Eine, liebe Gemeinde, wohl recht plakative Darstellung eines Problems, und auf keinen Fall eine ausgewogene biblisch-theologische Tauflehre, die hier dargestellt oder angezeigt werden soll. Aber diese Episode soll uns wachrütteln. Es soll uns daran erinnern, nicht zu verdrängen, was auf uns zukommt. Denn es ist töricht, den Tod zu verdrängen, denn nichts ist in unserem Leben sicherer. Und genauso töricht ist es, sich eines Taufscheins zu rühmen und nicht aus der Taufe leben zu wollen. Gerade deshalb ist es gut, wenn wir dranbleiben. Basierend auf unserer Taufe im Glauben, tun, was wir heute Morgen hier tun und immer wieder tun, nämlich uns stärken lassen in der Gewissheit, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens. Amen.